Ja, auch ich will euch ganz herzlich grüßen und euch einen guten Morgen wünschen. Wir sehen ja, dass ein unsichtbarer Feind der Menschen, der Virus, einen erfolgreichen Feldzug führt. Und so stehen wir wieder mit den Masken gegenüber. Und wir sehen, dass der Virus ja nicht nur bei uns ist, sondern auch bis nach Panama, bis in viele Länder auf der Welt sich ausgebreitet hat. Und so mancher Welteroberer wäre froh, wenn er solche Kräfte hätte wie eben der Virus. Vom Napoleon weiß man, dass er auch die ganze Welt erobern wollte. Und eines Tages wurde dann zu ihm gesagt, man könne mit Dampfmaschinen eine mächtige Kriegsmaschine betreiben. Und mit solchen kann man Schiffe antreiben, die dann seinem Ziel, die Welt zu erobern, viel, viel schneller vorantreiben würde. Napoleon dachte nach und schaute aus dem Fenster und hat da einen Mann gesehen, wie er eine Zigarre raucht und wie halt der Dampf aufgestiegen ist. Und dann fragte er spöttisch zu seinem Gegenüber, so ein bisschen Dampf soll ein Kriegsschiff antreiben? Und damit hat er den Vorschlag auf Seite geschoben. Stolz und fehlendes Vertrauen in diese unsichtbare Kraft des Wasserdampfs hat dazu geführt, dass er diese Energiequelle nicht in Anspruch genommen hat für sich. Aber es ist auch bei uns Menschen oft nicht anders. Auch bei uns ist es so, dass es vielleicht Stolz und Vermessenheit uns dazu veranlasst, dass wir unsichtbare Kräfte, die uns das Wort Gottes im Evangelium anbietet, dass wir das einfach von uns schieben und sagen, das ist nur ein bisschen Rauch, sonst ist es nichts. Und doch sehen wir, dass Gott und seine Kraft mächtiglich wirkt. Wir haben das auch heute wieder in dem Zeugnis gehört von der Familie Manale. Ich möchte weiterfahren in der Bibelbetrachtung in Apostelgeschichte. Wir werden uns Apostelgeschichte von Vers 4, Kapitel 4, die Verse 33 bis 5 anschauen. Apostelgeschichte werden uns wichtige Ereignisse aufgezeigt, die niedergeschrieben wurden von Lukas, um uns einfach das Leben der Christen in der Anfangszeit nochmal deutlicher da aufgemalt zu werden. Da, darin passieren auch wunderbare Dinge. Wir lesen dann von Pfingsten, dass da die Jünger zusammenkommen sind und dass da dann etwas Wunderbares geschehen ist und der Heilige Geist ausgegossen wurde in Form von Feuerflammen sind die dann über die Menschen gewesen. Wir sehen dann auch, dass was entstanden ist. Durch die Predigt dann von Petrus haben sich viele, viele Menschen zusammengeschlossen und es ist die Gemeinde entstanden. Und das Evangelium hat sich immer weiter verbreitet und die Jünger sind aufgestanden und haben das Evangelium verkündet und haben auch Wunderdinge tun können, wie eben auch einen Mann heilen können, der im Namen Jesus Christus dann laufen konnte. Und es war zur Erstaunung von den Menschen und viele Menschen sind einfach durch diese Botschaft befreit worden von den Zwängen und von dem Unglück, was sie gehabt haben, haben wirklich Frieden mit Gott gefunden. Und dann haben wir auch schon gesehen in Apostelgeschichte, dass es natürlich den Menschen oft auch nicht gefallen hat, wie die Jünger aufgetreten sind, was sie gesagt haben und dass ein Widerstand gegen die Gemeinde von außen entstanden ist und man ihnen das verboten hat, weiter im Namen Jesus zu sprechen. Und die Gemeinde ist wieder zusammengekommen und hat für die Sache gebetet, hat es vom Herrn gebracht und er hat dann mächtiglich eingewirkt in das Leben der Gläubigen und hat auch seine Gegenwart ihnen bekundet durch ein Erdbeben. Und wir sehen, dass Gott wirklich ganz nahe ist in der Gemeinde. Er bleibt aber für die Welt, für die Menschen unsichtbar. Und in dem heutigen Text habe ich die Überschrift gewählt für die Predigt, die unsichtbare Realität. Und dass der Mensch der unsichtbaren Welt in Vorrang geben soll vor der sichtbaren Welt. Und das wird in dem Text nochmal deutlich. Wir lesen vom Apostelgeschichte 4 von Vers 33 bis 5. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äcker und Häuser waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zuteil, so wie einer Bedürfnis hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Ein Mann aber mit Namen Hananias mit Sapphira, seiner Frau, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste. Und er brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es denn nicht dein? Wenn es unverkauft blieb, und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Hananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Mal so weit. Wir werden heute nur einen Teil von der Geschichte uns anschauen. Ich habe die Predigt in drei Glieder aufgeteilt. Das erste ist die sichtbare Dinge, die wir anhand der Geschichte auch sehen können. Der zweite Punkt ist die unsichtbare Wirklichkeit, was dahinter verborgen ist. Und der dritte Punkt, die Verwechslung der Erscheinung mit der Realität. Und die erste Lehre aus dieser Geschichte von dem Tragödie von Hananias und Sapphira ist eben: Gib Gott und Gottes unsichtbaren Wesen stets dem Vorrang. Also gib Gott und seinem unsichtbaren Wesen stets den Vorrang. Das Sichtbare, was können wir anhand von dem Tod von Hananias und Sapphira erkennen? Nun, zum Ersten ist die Geschichte in der Apostelgeschichte eine historische Geschichte, die genauso belegt wurde wie eben die Geburt vom Herrn Jesus, wie seine Wunder, die er gewirkt hat in der Zeit, wo er auf der Erde gewirkt hat, und genauso historisch wie der Tod und die Auferstehung. Genauso historisch können wir die Geschichte auch einordnen. Der Vorfall wird hier von Lukas erwähnt, weil er wichtig ist für die Gemeinde und für das Verständnis, wie sich das Evangelium weiter verbreitet hat. Er führt dazu, dass wir einfach verstehen, warum es in dieser Gemeinde diese Erweckung gegeben hat, wo die Gottesfurcht zum Vorschein gekommen ist und dadurch die Gemeindeglieder wieder erneut Feuer gefangen haben, um einfach Gott mehr zu dienen. Des Weiteren ist es ein authentischer Bericht, den wir hier in Händen haben, denn in dem Bericht wird sowohl das Gute in einer Gemeinde erzählt, so wie Barnabas aufgetreten ist, wie auch genau das Gegenteil von dem, wie Hananias und Sapphira aufgetreten sind in der Gemeinde. Also wir sehen auch das Schlechte, was hier drin ist. Und dadurch sehen wir, wenn wir jetzt ein Buch schreiben würden und die Gemeinde beschreiben würden, dann würden wir doch am liebsten nur die guten Punkte herauspicken und das Schlechte würden wir unten runterfallen lassen. Das macht die Bibel aber nicht. Sie ist authentisch und beleuchtet sowohl das Gute wie auch das Schlechte. Und das finden wir überall in der ganzen Bibel, auch im Alten Testament. Moderne Kritiker führen ja gerne an, dass sie viele Berichte in der Bibel in Zweifel ziehen. Ja, und sie sagen, ja, einerseits sind viele Bereiche in der Bibel Märchen, Legenden. Das muss man nur bildlich verstehen. Das darf man nicht so genau so sehen. Man weiß nicht genau, ob die Person überhaupt wirklich existiert hat. Ja? Und andererseits behaupten dann diese gleichen Kritiker, dass viele Teile in der Bibel, die sollte man auf keinen Fall Kinder vorlesen. Weil da sind schreckliche Dinge drin. Da geht's um Vergewaltigung, um Ehebruch, da geht es um Mord und um Kriege, um Ungerechtigkeiten. Sowas kann man den Menschen eigentlich gar nicht vorsetzen. Und indirekt beweisen sie eigentlich dadurch, wie authentisch das Wort Gottes ist. Weil sie einfach sagen, Menschen würden sowas nie neischreiben. Weil wir Menschen würden ein Bericht ideologisieren. Wir würden nur das Gute, das was uns passt, hineinnehmen. Aber Gottes Wort tut das eben nicht. Und wir sehen auch, dass das hier in dem Bericht der Apostelgeschichte, auch was die christliche Gemeinde anbelangt, die erste Gemeinde, die entstanden ist, ebenso ist. Ja? Und wenn du Gründe suchst, wie schlecht vielleicht, wo es das Schlechte auch in der Gemeinde gibt, dann findest du das in der Bibel. Die Bibel versteckt es nicht. Die Bibel offenbart auch die negativen Teile. Die zeigt nicht nur das Gute, sondern sie zeigt auch die Fehler auf. Des Weiteren sehen wir in der Geschichte, dass die Apostel niemanden gezwungen haben, dass man sein Hab und Gut verkaufen musste und das der Gemeinde bringen sollte. Also viele sehen ja in diesem Bericht ja auch sowas wie die Entstehung vom Kommunismus. Ja, da wird alles, gehört uns gemeinsam und wir müssen alles in einen Topf legen und dann kann sich jeder dementsprechend daraus bedienen. Aber die Bibel schreibt ganz klar, dass es das nicht ist, denn es gibt einen riesen Unterschied zwischen einem politischen Programm und dem, was die Bibel uns zeigt. Denn die Geschwister wurden nicht dazu gezwungen, sondern jeder hat freiwillig Gaben gegeben. Es geschah also nicht aus Zwang, sondern absolut freiwillig. Hananias und Sapphira hatten freiwillig ihren Besitz verkauft. Sie wurden auch nicht dazu aufgefordert, dass man das tun sollte. Sie hatten hernach bewusst einen Teil für sich behalten und einen Teil der Gemeinde gegeben und haben die Gemeinde getäuscht, dass sie so getan hätten, als wäre das genauso alles gewesen, wie es Barnabas gemacht hat. Wir sehen auch, dass es nicht verborgen geblieben ist. Petrus ist aufgetreten, aber Petrus hätte es gar nicht wissen können. Ihm wäre das verborgen gewesen als Mensch. Er hat nie erfahren können, dass das Hanania und Sapphira vorsätzlich getan haben. Und doch tritt Petrus auf und stellt sie zur Wahrheit. Und da sehen wir, dass Gott den Petrus gebraucht als Sprachrohr, um zu der Gemeinde und zu den Geschwistern zu reden. Gott überführt Hananias und Sapphira durch sein Wort von Sünde. Und das tut Gott heute auch noch. Wir haben heute die Bibel und jeder, der ehrlich und offen die Bibel liest, der sieht darin wie in einem Spiegel, wie wir beschaffen sind und wo unsere Fehler sind. Und wir sehen eine Wahrheit, einen sichtbaren Punkt auch noch. Anhand vom Tod von Hananias und Sapphira sehen wir, dass Gott auch heute in unserer, dass Gott damals in der Zeit eingegriffen hat und auch heute auch eingreifen kann. Gott selbst hat hier eingegriffen. Er hat ein Urteil gefällt. Es war nicht Petrus, der Hananias und Sapphira vielleicht in der Hinsicht verurteilt hat und ein Gericht ausgesprochen hat. Es lag nicht in seinem Ermessen, sondern Gott hat das getan. Petrus hat sie zur Wahrheit gestellt. Er hat es aufgedeckt durch das, dass Gott das Geist an ihm wirkt hat. Und warum hat das Gott getan? Warum hat Gott so eingegriffen in das Gemeindeleben? Nun, weil Gott einen Finger auf einen wunden Punkt gelegt hat, ganz am Anfang in der Gemeindegeschichte. Er hat der Gemeinde gezeigt, wie sie selber ist, wie es im Herzen von Menschen, auch in der Gemeinde ausschaut. Und es war ein Fingerzeig, eine Warnung, ein Mahnmal, wenn man will. Aber wir sehen auch, dass durch den geschichtlichen Ereignis von dem Tod von Hananias und Sapphira auch Ableitungen von Irrtümern entstanden sind, wo Menschen anhand von dem Vorfall Dinge behaupten, die so nicht wirklich dastehen. Zum Beispiel werden von manchen gesagt, ja, anhand von der Stelle, dass Gott sie hier gerichtet hat, wird ganz klar erkannt, dass Hananias und Sapphira in die Hölle verbannt wurden. Aber das steht hier gar nicht drin. Ja, es geht gar nicht darum, ob es eine Heilsgewissheit gibt und ob man das Heil verlieren kann. Das ist hier gar kein Gegenstand. Womit kann man diese Stelle vergleichen? Es gibt einen guten Vergleich in 1. Korinther. Wenn wir 1. Korinther 11, das Kapitel aufschlagen, da finden wir die Beschreibung, wie wir uns im Abendmahl verhalten sollen. Und da gibt's eine Stelle von Vers 28 bis 30, die ich mit euch lesen möchte. Da heißt es, der Mensch aber, und hier werden Gläubige angesprochen, prüfe sich selbst. Und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht. Wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt, deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein gut Teil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir zum Abendmahl zusammenkommen, so wie auch hier, dann gedenken wir an das, dass der Leib des Herrn geopfert wurde, damit all unsere Sünden weggetan wurden, dass wir unsere Schuld, die wir ja mit uns tragen, dass wir die vergeben haben. Durch das Blut vom Herrn Jesus wurden wir freigekauft. Und das bezeugen wir, wenn wir am Abendmahl teilnehmen. Und das ist das, was wir in unserem Glauben, wofür wir einstehen. Und das ist unsere Hoffnung. Mir wird aber gesagt, wenn ich das tue und ich nehme am Abend mal teil, aber ich zeige das mit meinem Leben nicht. Und wenn ihr jetzt sagt, mir vergeben wurde und ich nehme am Abend mal teil und ich habe aber noch Bitterkeit und ich bin unbußfertig am Bruder zum Beispiel gegenüber und ich lebe das nicht, ich gebe kein gutes Zeugnis ab, dann sollte ich davon fernbleiben und lieber mein Leben in Ordnung bringen. Weil es Unglaube ist. Ich repräsentiere quasi nicht das, was ich eigentlich als Christ tun sollte. Und während wir am Mahl des Herrn teilnehmen, sollen wir auch unsere Hoffnung zum Ausdruck bringen. Und das soll sich in unserem Leben widerspiegeln. Ansonsten ist das eben auch eine Form von Lüge, von einer Unwahrheit. Und dann sagt uns der Text, ist Gott durchaus in der Lage, disziplinarisch einzugreifen, wie er es hier auch getan hat durch Krankheit oder auch, dass manche vor ihrer Zeit entschlafen sind, wie es hier heißt. Aber nirgendwo wird hier gesagt, dass sie verdammt werden oder dass sie ihr Heil verlieren könnten, sondern Gott kann durch eine disziplinarische Maßnahme das Leben verkürzen, ohne Menschen ewiglich zu verdammen. Das steht hier nicht drin. Sie sind entschlafen in Christus vor ihrer Zeit. Und der zweite Fehler, der manchmal auch abgeleitet wird anhand von der Geschichte von Hananias und Sapphira, ist, dass manche Menschen sagen, ja, wenn jemand vorzeitig gestorben ist oder wenn jemand ganz plötzlich krank wird, dann bedeutet das, dass Gott eingreift und die Menschen sofort straft für ihre Sünden. Aber auch das steht hier nicht drin. Wir haben hier kein Universalgesetz, dass Gott immer so eingreift. sondern das ist ein Fingerzeig, ein Mahnmal, das Gott ganz am Anfang der Zeit für die Gemeinde aufgestellt hat. Und eins vielleicht, was aber wichtig ist, wir werden von der Schrift immer wieder aufgefordert, dass wir uns prüfen sollen. Ja, und auch hier heißt es, prüft euch, bevor ihr für euren Glauben einsteht, prüft's, wo ihr wirklich steht. Es heißt einmal in 2. Korinther 12, 5 werden wir aufgefordert, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Und das ist etwas, was wir immer wieder machen sollen, dass wir wirklich ein Zeugnis sind und von unserer Hoffnung wirklich ein wahrhaftiges Zeugnis abgeben. Zum zweiten Punkt kommen wir zu der unsichtbaren Wahrheit. Wenn wir die Gemeinde uns betrachten, dann sehen wir in gewisser Weise auch ein Leib, eine Versammlung von vielen, vielen Menschen. Aber so wie wir einen Menschen sehen, besteht er ja nicht nur aus Fleisch und Blut, sondern er hat ja auch ein inneres Wesen. Und das wollen wir uns anschauen. Woraus besteht eine Versammlung? Sind es nur Menschen, die zusammenkommen, vielleicht Lieder singen oder sich wie jetzt Lieder anhorchen und einen gewissen Ritus weitergeben und Zeremonie, die man schon kennt? Vielleicht ein kultureller Verein, der bestimmte kulturelle Sachen pflegt oder für bestimmte Wahrheiten Partei ergreift? Oder kommen wir hier einfach nur zusammen, weil wir uns bemühen, ein gutes Leben zu führen und vielleicht Almosen und Gutes für die Welt nach außen bringen, also dass wir anderen Menschen helfen wollen? Oder ist unsere Zusammenkunft nur dadurch, dass wir ein gutes Miteinander haben, dass wir miteinander nett reden können, dass wir Freundschaften knüpfen können? Nein, laut Apostelgeschichte, wenn wir dieses Kapitel lesen, merken wir, Gemeinschaft ist viel, viel mehr. Es gibt ein unsichtbares Element in der Gemeinschaft. Wenn sich die Geschwister damals versammelt haben, dann waren das nicht nur diese Brüder und Schwestern, die zusammengekommen sind, sondern es gab auch unter ihnen eine unsichtbare Macht, eine Wahrheit, die in der Verborgenheit gewesen ist. Schauen wir uns an im Apostelgeschichte, wenn sie sich versammelt haben. Ganz am Anfang hat da Jesus gesagt, wenn er jetzt in den Himmel auffahrt, sollen sie sich in Jerusalem versammeln. Und sie haben sich versammelt. Sind nicht aus Jerusalem rausgegangen. Ein Tag, zwei Tage, 10 Tage. Und plötzlich geschah was. Plötzlich war ein großes Brausen und ein großer Wind ist aufgekommen und die Ausgießung vom Heiligen Geist passierte. Das war plötzlich. Sie hätten sich noch 10 Jahre versammeln können. Wenn dieses Eingreifen nicht gewesen wäre, hätte sich das unter keiner anderen Versammlung unterschieden. Dann war das aber auch hernach so, wenn sie hinausgegangen sind und vielleicht das Evangelium verkündigt haben, dann war das auch so, dass sie angehalten wurden von diesem Bettler, der lahm war, und erbeten wurden, dass sie Almosen kriegen. Und Petrus hat gesagt, Gold und Silber habe ich nicht. Was siehst du in mir? Ich habe das alles nicht. Was ich aber habe, das ist unsichtbar. Und im Namen des Herrn, geh umher. Und der Herr hat eingegriffen. Da war mehr als wie nur die Gemeinschaft. Mehr als wie nur zwei Brüder, die hier zusammengekommen sind. Und so zieht sich das durch. Als die Gemeinde bedroht wurde von den Schriftgelehrten und den Pharisäern, die durften nicht mehr von dem Herrn Jesus erzählen. Da sind sie zusammen, haben sich zurückgezogen und haben gebetet und haben das dem Herrn gebracht und haben gesagt, Herr, sieh an die Bedrohung, wie man uns bedroht, dass wir das, was du uns gesagt hast, nicht weiter lehren sollen. Und Gott hat eingegriffen durch ein Erdbeben und hat ihnen gezeigt, er ist mitten unter ihnen. Es ist nicht nur die Gemeinde, es ist eine unsichtbare Kraft, ein unsichtbares Wesen unter ihnen. Und hier bei der Zusammenkunft von den Geschwistern, wo auch Hananias und Sapphira war, geschieht wieder Ähnliches. Der ewige Gott hat eingegriffen in die Geschichte und in das Leben der Gemeinde. Und es geschah dann eine große Furcht, die über alle Geschwister kam und auch über das hinaus von denen, die das gehört haben. Was? Das ist geschehen? Dann muss es ja eine unsichtbare Macht sein. Muss es ja Gott geben, der tatsächlich existiert. Also was macht Gemeinschaft, was macht christliche Gemeinschaft aus? Was lernen wir daraus? Es ist nicht entscheidend, was die Menschen tun. Barnabas hat was Gutes getan. Hananias hat was Schlechtes getan. Das allein hat die Gemeinschaft nicht unterschieden zwischen anderen Vereinen oder anderen Parteien. Viel wichtiger ist, was an den Geschwistern geschieht. Dass nämlich von außen heraus oder in dieser Gemeinschaft eingegriffen wird von einer unsichtbaren Kraft und Macht. Es gibt eine Realität, die ist geistlich, die ist unsichtbar. Es gibt das Reich Gottes und das ist mitten unter der Gemeinde. Und das wird ersichtlich, immer wieder in der Apostelgeschichte. Und das müssen wir einfach wahrnehmen. Jede Gemeindeglied, der das Reich Gottes vor Augen hat, der sich dessen bewusst wird, der wird auch in seinem Leben erkennen und erfahren, dass sich das Leben verändert. Er wird Erfahrungen machen, die du vielleicht in einem Hasenzüchtenverein nie machen würdest. Aber in der Gemeinde machst du Erfahrungen, die sind unsichtbar, die kann man nicht erklären. Und die Erfahrungen machen wir nicht aus uns heraus, aus unserer Kraft, sondern durch die Kraft des lebendigen Gottes. Und er ist es, der uns verändert, der uns erneuert. Und dazu lese ich mit euch in 2. Korinther. Wir schlagen auf 2. Korinther, das 4. Kapitel, und lesen die Verse 16 bis 18. 2. Korinther 4, die Verse 16 bis 18. Hier schreibt Paulus: Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich. Das Unsichtbare aber ewig. In der Lektion lernen wir, dass es sehr, sehr wichtig ist, auf das Unsichtbare zu sehen und nicht auf das Sichtbare. Denn wenn wir unser Herz auf das Unsichtbare, auf das Reich Gottes ausrichten, dann wird unser Herz auch verändert. Dann wird Gott uns verändern. Dann wird er uns Erfahrungen machen lassen, die wir so nie machen können. Denn es ist seine Kraft, der uns Tag für Tag erneuert. Auch wenn die Umstände schwer erscheinen. Wir werden im inneren Menschen verändert. Aber es gibt ein Problem. Und das ist eben das Problem, dass wir als Christen in dieser Welt leben. Das Problem ist diese Welt. Die Menschen in dieser Welt können das Reich Gottes nicht sehen mit ihren Augen. Sie können es nicht riechen, nicht schmecken und nicht messen. Und sie hören die Botschaft von dem Evangelium vielleicht, aber sie vergessen das auch wieder ganz, ganz schnell, weil so viele Dinge um sie herum sind und die das nicht als real und tatsächlich wahrnehmen. Und so wird oft manchmal eine Decke über die Menschen drüber geschmissen, ein Decken des Unglaubens. Ja? Das ist wie, wenn wir in dieser Welt leben und es ist eigentlich ein wunderschönes Wetter oder in der Nacht, es ist ein strahlender Sternenhimmel über uns, aber dann kommt ein Nebel und überzieht das Land und du siehst nichts mehr. Und wir ziehen uns zurück und sagen, das kann nicht sein, dass es über dieser Nebeldecke noch irgendwas anderes gibt. Und du nimmst das alles nicht wahr. Und das ist die Gefahr, in dem die Menschen in dieser Welt leben. Das ist wie mit der Schwerkraft, die uns immer wieder nach unten zieht und uns am Erdboden hält. Und du bist eben erdgebunden. Und da gibt es die Menschen, die dann sagen, ja, man muss darüber nachdenken, was gibt es wirklich über den Menschen hinaus? Und die sagen, die Philosophen zum Beispiel, es gibt nichts außer dem, was in mir real ist. Also ich denke, ich fühle, deswegen bin ich. Aber alles andere, was außerhalb von mir ist, kann ich nicht testen, ob das real ist. Ich kann nur schauen, ob ich selber real bin. Und dann gibt es die Wissenschaftler, die sagen, es gibt nichts außer dem, was man sehen, anfassen und messen kann. Also das ist schon auch noch real, das, was ich messen kann, fühlen kann, das, was ich eben wahrnehmen kann. Das ist alles real. Alles andere, das müssen wir in die Welt der Fabel und Märchen verbannen. Der Mensch macht sich aber dadurch zum Maß aller Dinge. Das heißt, es zählt nur das, was wir für richtig und real halten. Alles andere tun wir in die Märchenwelt ab. Wenn Menschen etwas mit ihrem Verstand dann nicht verstehen und erfassen können, dann verspotten sie manchmal auch diese Mächte und diese Kräfte und sagen, ach, nach dem Tod zu mir ist alles vorbei, das ist alles nicht wahr und es wird Witze darüber gemacht. Aber die Bibel, die hat ein großes Anliegen. Jeder, der die Bibel liest, der wird darin sehen, dass die Bibel von der unsichtbaren Realität vom Reich Gottes spricht. Die Bibel beweist diese Realität aber nicht. Sie tut es einfach nur behaupten, also sie begründet das in der Hinsicht, dass sie das behauptet. Es gibt diese Realität. Was du damit machst, ist deine Entscheidung. Du musst entscheiden dafür. Gott beweist nur so viel, dass du glauben kannst. Aber du musst es nicht glauben. Sonst wäre es kein Glaube. In der Bibel lesen wir, am Anfang gab es nichts außer Gott. Und er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Es ist entstanden. Die Welt und alles Sichtbare wurde geschaffen von einem unsichtbaren Gott, der die Macht hat, alles ins Leben zu führen. Und wir haben gelesen, dass das Sichtbare ist zeitlich. Alles, was wir sehen, in allem, was wir hier leben, das ist der Veränderung preisgegeben, der Zeit preisgegeben. Ja, wir werden als Kinder geboren, wachsen auf, werden älter, die Haare gehen aus und du wirst grau. Es verändert sich alles, so wie du in der Jugend ausgesehen hast, so schaust du heute nicht mehr aus. Alles ist im Wandel, im Fluss, es verändert sich. Und wenn einer behauptet, dass das die reale Welt ist, dann muss man sagen, dass sich die Welt ja total verändert, immer wieder in Veränderung. Dann kann das ja nicht die Wahrheit sein, weil sie sich ja immer wieder verändert. Und die Bibel sagt uns, dass das Unsichtbare aber sich nicht verändert. Das ist gleich, das ist ewiglich. Gott ist der gleiche gestern und auch heute. Er verändert sich nicht. Die unsichtbare Welt ist also realer als wie diese Welt, in der wir leben, wir als real wahrnehmen. Diese Welt, in der wir leben, ist nur eine zeitliche Erscheinung, die heute so ausschaut, wie sie ausschaut. Morgen kann schon wieder Regen fallen. Und es verändert sich. Es gibt aber eine Welt, und das ist das Reich Gottes, das ist unveränderlich und gleichbleibend. Die verändert sich nicht und die bleibt in Ewigkeit bestehen. Und es gibt einen großen Fehler, wenn wir nämlich diese zeitliche Erscheinung, in der wir leben, mit der tatsächlichen Realität in der Ewigkeit verwechseln oder leugnen. Dann fangen wir an, erdgebunden zu sein und nur noch an das zu glauben, was wir mit unseren Augen sehen, fühlen und spüren und messen können. Und das, liebe Geschwister, kann tödlich sein, wie wir an der Geschichte sehen. Die Verwechslung der Erscheinung mit der Realität. Die Bibel lehrt uns, dass es eine unsichtbare Realität gibt. Und dadurch, dass es diese unsichtbare Realität gibt, greift sie auch in unser Leben und in unser Geschehen ein. Sie kontrolliert auch unser Weltgeschehen. Wie können wir das behaupten? Nun, wenn wir schauen wollen, wie real die unsichtbare Welt ist, dann können wir zum Beispiel bei den Propheten sehen, dass es durch die Prophetie absolut eine Wahrheit gibt, die wir nicht erfassen können. Die Propheten haben hunderte von Jahren vorher was weisgesagt, was vorhergesagt, was erst viel, viel später in der Zeit eingetroffen ist, und zwar ganz genau. Wie haben sie das wissen können? Haben sie Lotto gespielt und haben einfach geschätzt, dass dieses oder jenes geschieht? Nein, es gab eine Offenbarung, die außerhalb der Zeit gewesen ist, um die ihnen das gesagt haben. Und diese Kraft und diese Offenbarung kann diese Zeit und diese Welt auch steuern. Sonst könnte diese Offenbarung nie wahr werden. In 8 Wochen feiern wir Weihnachten. Und vor 2020 Jahren in etwa ist der Herr Jesus hier auf die Welt als Kind auf die Welt gekommen. Das feiert die ganze Welt. Wir feiern Weihnachten, weil es ein tolles Fest ist und man da ja auch Geschenke kriegt und so weiter. Aber wir müssen uns mal vergegenwärtigen, was das bedeutet. Es gab einen Einbruch in unsere Zeit. Die Ewigkeit, Gott, der in der Ewigkeit lebt, ist in unsere Zeitphase hineingebrochen. Gott offenbart sich im Fleisch den Menschen. Und das ist was ganz, ganz, ganz Gewaltiges. Und das feiern wir an Weihnachten. Jesus von Nazareth, äußerlich als Mensch, gesehen wie du und ich. Und doch waren die Menschen erstaunt, als er aufgetreten ist, öffentlich. Und sie waren erstaunt über das, was er getan hat. Als er Zeichen und Wunder getan hat, haben sie gestaunt und haben gesagt, das gibt es doch nicht. Und noch viel erstaunlicher war das, was er gesprochen hat. Die Lehre, was er gesagt hat, hat die Menschen einfach fasziniert. Denn so hat noch nie ein Mensch vorher gesprochen. Aber viele Menschen leugneten seine ewige Existenz. Sie leugneten, dass er der Sohn Gottes ist. Und sie haben die Realitäten verleugnet. Nein, er ist nur ein Zimmermann. Ja, und die Zeichen und Wunder, die er tut, dass er Dämonen austreibt, ja, das kann er ja nur deswegen, weil er einen Obersten von Dämonen hat und durch den die Dämonen austreibt. Und dann sagt der Herr Jesus, das kann nicht funktionieren. Wenn ein Reich sich selber bekämpft, dann kann dieses Reich nicht existieren. Und wenn ihr sagt, dass hier Dämonen wirken, die euch gefangen nehmen und ich würde durch einen anderen Dämon die Dämonen austreiben, dann könnte dieses Reich nicht existieren. Und in Lukas 11, Vers 20 sagt er dann zu ihnen, er widerlegt das Argument und dann sagt er, wenn ich also durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Wollt ihr das annehmen? Wollt ihr das glauben? Die Menschen haben das nicht glauben wollen. Und sie haben den Herrn Jesus dem Gericht preisgegeben. Er wurde gekreuzigt und ist gestorben. Aber auch hier sehen wir wieder, wie Gott wieder eingreift und wie er durch die Auferstehung wieder alles auf den Kopf stellt und die Naturgesetze und die Gesetze, die man eigentlich nicht überschreiten kann, werden auf die Seite gestellt und er steht aus dem Toten heraus. Auch hier greift Gottes Macht und seine unsichtbare Stärke ein in unserer Zeit. Und hier in unserem Text in der Apostelgeschichte, als die Urgemeinde entstanden ist, wieder Gott existiert. Gott, der immer wieder von der Ewigkeit in unsere Zeit hineingreift. Sie kontrolliert, sie beeinflusst. Ja, Apostelgeschichte, die Verse, Kapitel 5, die Verse 3 und 4. Hananias verwechselt das Zeitliche mit dem Ewigen. Er verwechselt die Wichtigkeit, die Prioritäten des zeitlichen Welt mit dem Reich Gottes. Und ihm wird gesagt, nicht Menschen hast du belogen, nicht Menschen. Ja, aber er hat doch versucht, die Menschen zum Täuschen. Nein, die Menschen, die hier auf der Erde leben, die sind momentan nur zeitlich, die sind begrenzt, die sind vorübergehend, das ist das Sichtbare. Das hat einen niedrigeren Stellenwert. Viel, viel wichtiger ist die unsichtbare Welt. Den Heiligen Geist hast du belogen, nicht Menschen. Ja, der Heilige Geist repräsentiert momentan das Reich Gottes hier auf Erden. Er wirkt in dieser Welt. Gott wirkt durch den Heiligen Geist in dieser Welt. Letztendlich hast du aber Gott belogen. Du hast nicht das Irdische, das Sichtbare getäuscht und belogen, sondern du hast versucht, den unsichtbaren Gott zu täuschen und zu belügen. Der Vater, Sohn und Heiliger Geist in einer Person ist. Er kann denken, fühlen und wollen. Er ist der Gott, der in dieser Weltzeit eingreifen und handeln kann. Es ist nicht so, dass wir die Welt erschaffen haben, sondern er hat die Welt erschaffen. Und es ist auch nicht so, dass du entscheiden hast können, dass du in diese Welt hineintriffst, sondern er hat entschieden, dass du das Licht dieser Welt erblicken sollst. Und er ist es auch, der dir die Möglichkeit gibt, dass du seine herrliche Welt auch erfahren darfst, dass du auch in seine Herrlichkeit eintreten kannst, durch Gnaden, durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus. Dazu musst du Glauben investieren. Und er gibt dir alles, was du brauchst, damit du glauben kannst. Aber Gott greift hier ein in der Geschichte und spricht durch Petrus zu Hananias und sagt, warum hat Satan dein Herz erfüllt? Und das ist eine geistliche Tatsache, eine Realität, die auch heute noch gilt. Warum hat Satan unser Herz erfüllt? Wir sind in dieser Welt von unsichtbaren Mächten umgeben, sagt uns der Text. Es gibt sowohl Gott und seine gute, heilende, heilsbringende, wirkende Kraft, aber es gibt auch die böse Macht. Und diese böse Macht hat ein Ziel. Sie will die Herzen von Menschen so beeinflussen und so beherrschen, dass daraus nicht mehr Glauben herauswachsen kann, sondern dass es mit Unglauben vollgeschüttet wird. Der Teufel kommt in das Herz von Hananias und Sapphira, obwohl sie Glieder einer Gemeinde gewesen sind, obwohl sie wiedergeboren sind. Aber er bewirkt diese böse Sache in ihren Herzen mit diesem fatalen Ende, was wir sehen. Und wir wissen, dass der Teufel auch heute noch wirkt, auch heute in den Herzen von gläubigen Menschen. Und die Auswirkungen können wir aussehen. Auswirkungen, wo Menschen die Schrift, Gottes Wort, anfangen zu leugnen. Auswirkungen, die so weit gehen, dass sie sogar Gott selbst leugnen. Und hinstehen und sagen, das ist nur ein Märchenbuch. Und Irrlehren verbreiten. Gott und der Teufel, das Reich der Finsternis und das Reich des Lichts, Himmel und Hölle, stehen in einem kosmischen Konflikt zueinander. Und wir Menschen in dieser Welt sind da mittendrin. Wir Menschen versuchen dann mit all unserer Kraft und mit unserem ganzen Verstand, dazu brauchen wir dann auch die Wissenschaft, und auch unsere Politiker mit ihrem guten Willen. Wir wollen ein Paradies erschaffen, wir wollen die Welt verbessern. Wir wollen, dass diese Welt aufblüht und dass es in dieser Welt ja eine Zukunft gibt. Und werden immer wieder, Tag für Tag, enttäuscht, ernüchtert. Weil wir immer wieder merken, wir kommen von dem Regen in die Traufe. Warum ist das so? Weil wir Menschen die Realität der unsichtbaren Welt vergessen haben oder sie nicht wahrnehmen wollen. Hananias und Sapphira wollten auch ein besseres Leben. Sie haben auch gesagt, wir wollen lieber einen Teil von dem Geld uns beiseite schaffen und uns unser kleines Paradies noch zusätzlich gründen. Ja, Gott, die Gemeinde, aber wir wollen auf einen sicheren Weg gehen und wir machen mit dem Geld uns ein schönes Leben. Und sie haben dadurch gezeigt, was für eine Hoffnung sie haben. Sie haben ihre Hoffnung nicht auf den lebendigen Gott gesetzt, sondern auf das Sichtbare. Ich möchte zusammenfassen, auch wenn es nicht sichtbar ist, hier auf der Erde findet eine große Schlacht statt. Der Heilige Geist und Satan, die wirken beide in diese Welt hinein. Beide wollen sie auch das Herz von dir und von mir erreichen. Satan war ein gefallener Engel, sagt uns die Schrift, sonst wüssten wir nichts davon. Der gefallen ist, der gegen Gott rebelliert hat, der heute Gott hasst. Und er hasst auch alle, die zu ihm gehören. Und sein Anliegen ist, das ganze Universum, das Gott erschaffen hat, mit ins Unglück zu reißen. Und er will auch dich und mich mit in sein Schicksal hineinreißen. Und dieser Feind steht der Gemeinde gegenüber. Der stand damals schon der Urgemeinde gegenüber. Und er steht jedem Einzelnen natürlich gegenüber. Er greift das Zentrum von uns Menschen an. Und das ist immer das Herz. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Wenn du Menschen das Evangelium weitergibst, dann sagen sie manchmal immer, ja, das kann ja keiner glauben, das ist ja dumm, das ist ja blöd. Aber das ist nicht eine Sache des Verstandes, wenn Menschen dazu neigen, das Evangelium abzulehnen. Sondern es ist Satan, der das Herz von Menschen beeinflusst und es damit blockiert, dass sie nicht im Glauben reagieren, sondern im Unglauben. Das Zentrum von Menschen ist das Herz, nicht der Verstand. Deswegen kommt es gar nicht unbedingt immer auf den Verstand an. Das Evangelium muss ich nicht aufs Letzte verstehen müssen. Ich kann auch die Dreieinigkeit nicht aufs Letzte verstehen. Ich muss aber das Evangelium annehmen mit meinem Herzen. Ich muss es glauben. Das ist der Unterschied. Es kommt also auf das Herz drauf an und nicht auf den Verstand. Jeder Einzelne von uns ist aber für sein Tun verantwortlich. Wir werden eines Tages Rechenschaft abgeben müssen vor dem ewigen, allmächtigen, lebendigen Gott, was wir mit unseren Chancen hier auf Erden getan haben. Anania und Sapphira, ihr Herz und ihr Lebensplan war, dass sie sich ein gutes Leben hier aufbauen wollten, hier auf Erden. Sie wollten vielleicht auch, aber auch in der Gemeinde gut dastehen. Deswegen haben sie sich gesagt, niemand wird es bemerken. Die Apostel wissen nichts und wir können den Eindruck vermitteln, dass wir mit unseren großen Geschwistern mithalten können, mit einem Barnabas, der alles hingibt und dadurch wirklich auch Ehre in der Gemeinde bekommen hat. Das machen wir auch. Aber insgeheim halten wir uns an das, was wir zurückgehalten haben. Und das ist eine Tragödie. Davor warnt uns die Bibel. Weil wir zeigen letztendlich der Welt, was für Hoffnung in uns drin steckt. Ob wirklich Gott allein unsere Hoffnung ist, auf die wir bauen, oder aber bauen wir unsere Hoffnung auch auf die sichtbaren Dinge dieser Welt. Ich möchte zum Abschluss kommen und mit euch noch eine Stelle aus dem Hebräerbrief lesen. Hebräer 4. Hebräer 4. gäbe es viel zu sagen, aber ich möchte nur die Verse 12 und 13 mit euch lesen. Passt sehr gut zu dieser Geschichte, die wir uns heute erstmal betrachtet haben. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Hier wird uns eine Warnung ausgesprochen. Nämlich das erste: Seid gewarnt, der Unglaube bleibt niemals unbemerkt. Es ist das Wort Gottes, das alles aufdecken kann. Und wir sehen hier, wie das Wort Gottes lebendig, wirksam, durchdringend erscheint. Und in der Geschichte sehen wir, wie Petrus als Sprachrohr Gottes zu Hananias und Sapphira sprechen kann. Als lebendiges Wort, als wirksames Wort, als ein durchdringendes Wort. Und es kannte auch scheiden, die sichtbaren Teile von den unsichtbaren Teile. Und es konnte selbst die unsichtbaren Teile nochmal scheiden zwischen Gedanken und Pläne des Herzens. Es ist also ein exaktes Instrument, wo man mit einem Skalpell vergleichen könnte, wenn Ärzte ganz genau sauber schneiden müssen und operieren müssen. Das Wort Gottes bringt alles ans Licht und Unglaube bleibt nicht unentdeckt. Und dann gibt es noch eine zweite Warnung. Im 13. Vers heißt: Unglaube wird immer entdeckt vor dem lebendigen Herrn. Nicht nur sein Wort sieht es, sondern die Augen des lebendigen Herrn sehen alles. Und als Hausaufgabe möchte ich euch drei Fragen mitgeben. Kann sich jeder eine Frage aussuchen und die zu Hause für sich selber beantworten, oder was ganz toll wäre, wenn ihr diese Frage einfach mit eurem Lebenspartner oder mit Freunden oder einfach mit einem Vertrauensbruder oder Schwester einfach bewegt in eurem Leben. Die erste Frage wäre: Bist du dir wirklich bewusst darüber, dass du für Gott nicht unsichtbar bist? Bist du dir darüber bewusst, dass du für Gott niemals unsichtbar bist? Egal, wo du dich bewegst, wo du hingehst, ob sichtbar oder in der unsichtbaren Welt. Die zweite Frage, die du dir aussuchen kannst und mitnehmen kannst, ist: Was bedeutet für dich Gottesfurcht? Was bedeutet für dich Gottesfurcht ganz praktisch? Wie lebst du das, gottesfürchtig zu sein? Und die dritte Frage: Wie hat Ehrfurcht vor Gott dein bisheriges Leben verändert? Was hat sich in deinem Leben verändert durch die Ehrfurcht, die du vor Gott hast? Nimm diese Fragen einfach mit, eine Frage von dem einfach mit, um in Dialog, ins Gespräch zu kommen mit einem lieben Menschen, dem ihr vertraut, um einfach auch eine Reflexion eures Lebens weiterzugeben. Denn die Bibel sagt uns: Wir sollen unser Leben prüfen. Wir sollen unseren Glauben prüfen. Ich möchte zum Abschluss mit uns beten. Herr Jesus, wir wollen vor dir jetzt einen Dank aussprechen. Wir wollen dir danken, dass wir in deinem Leben und auch in deinem Tod und auch in deiner Auferstehung die Liebe des Vaters auch sehen durften. Wir durften sehen, wie sehr er uns geliebt hat und wie sehr er möchte, dass wir nicht in der Verdammnis, sondern dass wir ins Licht finden dürfen und dass wir Heilung erfahren dürfen und Gnade finden dürfen. Hab Dank für das, dass du die Gnade und die Liebe des Vaters offenbart hast, dass du selber die Offenbarung bist, dass wir Menschen die ewige, herrliche Welt auch sehen dürfen. Wir loben und preisen dich dafür und wir bitten dich auch, hilf uns, ja, dass wir in unserem Kopf auch immer wieder erheben, dass wir nicht trotz den Schwierigkeiten und Nöten, die wir haben, hier auf Erden unseren Kopf hängen lassen und die Widrigkeiten ja nur sehen, sondern dass wir immer wieder uns daran erinnern, dass du ein allmächtiger, ein gnädiger, ein barmherziger Gott bist und dass der Glaube zu dir und der Glaube in deiner Macht uns zum Leben hineingerufen hat und uns auch am Leben erhält. Wir danken dir dafür von ganzem Herzen und wollen dich auch bitten, dass du uns hilfst, dich mehr und mehr kennenzulernen und dich mehr und mehr lieben zu lernen und dir mehr und mehr unverfälscht und rein dir zu dienen. Amen.